Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Maren Schönhofen und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab.
Hallo Maren.
Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Fall aus Wunsiedel, bei dem im vergangenen Jahr ein Mädchen auf tragische Weise umgekommen ist. In der ersten Folge haben wir euch mit in das Landgericht genommen und euch erklärt, worum es bei diesem Fall geht. Wie lautete die Anklageschrift? Wie war die Stimmung im Gerichtssaal? Was sagen die Anwälte und der Angeklagte zu dem Fall und auch zu den Vorwürfen ihm gegenüber? Und es kamen auch Mitarbeiter aus dem Kinderheim zu Wort. In der zweiten Folge haben wir euch von Eindrücken und Aussagen der Polizei erzählt. Also wie waren ihre Eindrücke und wie schätzten sie den Jungen ein?
In der dritten Folge haben wir uns den Lebensgeschichten der drei Protagonisten gewidmet. Welche Rolle haben die beiden männlichen Protagonisten gespielt? Wer war das Mädchen und wie war ihr Background?
Genau, also wie kann man die Personen in dem Fall einordnen? Wie stehen die Personen jeweils im Verhältnis zueinander? In der vierten Folge haben wir euch ein bisschen zu den Gutachten, zu dem 26-Jährigen erzählt und auch zu dem Jungen.
Das könnt ihr alles nochmal nachhören. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Urteil widmen, denn es ist schon ein Urteil gefallen. Wir blicken nochmal auf den Tag zurück, auf den 20. März 2024.
Ja, und das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig.
Genau, das müssen wir noch betonen. Also der 20. März ist schon ein bisschen länger her und in dieser Zeit haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Anwalt des Jungen, also des 12-Jährigen, der mutmaßlich das Mädchen umgebracht haben soll, Revision eingelegt. Und bis dahin ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig und es kann, sage ich mal, noch viel passieren. Also je nachdem, wie der Bundesgerichtshof entscheidet, kann es sein, dass der Fall nochmal komplett neu aufgerollt wird und dass vielleicht auch hinterher ein anderes Urteil rauskommt.
Genau, und rund 11 Monate nach der grausamen Tat in dem Kinderheim ist ja das erste Urteil jetzt im Landgericht gefallen. Und da stand dann auch fest, laut Landgericht Hof, dass der 26-Jährige das Mädchen vergewaltigt hat, die Einbrüche begangen hat. Und es wird trotzdem oder konnte nicht geklärt werden, welche Rolle der 26-Jährige jetzt bei der Tötung des Mädchens gespielt hat.
Es war ja auch nicht wirklich Teil des Prozesses. Natürlich gab es gewisse Punkte, wo das im Fokus stand, aber eigentlich ging es mehr darum, ihm die Vergewaltigung nachzuweisen und auch die Einbruchsserie. Also die Tötung des Mädchens wurde von vornherein dem Jungen zugeschrieben, denn der 26-Jährige soll laut Anklage zu dem Zeitpunkt, als der Junge das Mädchen mit einem LED-Band erdrosselt haben soll, den Raum schon verlassen haben.
Ja, und am Ende des Tages, also am Ende des 20. März, stand dann fest, dass der Mann, der 26-Jährige, für 7 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis sollte, laut Landgericht Hof.
Und du warst ja mit im Gerichtssaal, als das verkündet wurde. Magst du mal so ein bisschen den Tag schildern? Wie war denn so die Atmosphäre im Gerichtssaal?
Also im Gerichtssaal war es relativ kurz und knapp, würde ich sagen. Also es hat höchstens eine halbe Stunde gedauert, die Urteilsverkündung. Aber der Saal war sehr, sehr voll. Und vor dem Gerichtssaal sind auch Kameras in Massen gestanden, Reporter. Also wir dachten ja, dass am ersten Tag viel los war und viele Leute kommen werden. Aber ich muss wirklich sagen, die Urteilsverkündung war viel, viel voller und auch aufregender, weil man hat ja auch irgendwie darauf gehofft, dass doch nochmal eine Einschätzung kommt. Ist jetzt der Mann dran schuld oder nicht? Oder wo liegt seine Schuld bei dem Ganzen? Aber das konnte ja nicht geklärt werden. Das Gericht hat dann auch gesagt, das Geschehen im Kinderheim führte zu dem Tod des Mädchens. Es konnte aber nicht festgestellt werden, dass der Angeklagte daran beteiligt war. Und es tut ihm auch leid und er weiß auch, also der Richter wusste auch, die wichtigen Fragen, die sowohl ja auf der Seele der Eltern brennen, als auch der Öffentlichkeit, also deswegen verfolgt man ja auch den Fall, weil man wissen möchte, wie kann sowas passieren, konnten nicht geklärt werden. Und das hat man dann auch im Nachhinein gemerkt. Es gab ein kurzes Raunen, als das Urteil verkündet wurde und auch das gesagt wurde, dass es nicht endgültig geklärt werden kann und wahrscheinlich auch nie vollkommen aufgeklärt werden kann. Und ja, man merkt dann auch selber, wie so im Inneren ja ein bisschen Enttäuschung oder so. Ja, man möchte einfach, dass sowas aufgeklärt wird, so eine Ungerechtigkeit. Und man möchte einfach wissen, was ist passiert. Und mit dem Gefühl geht man dann auch raus. Und es sind auch alle mit dem Gefühl rausgegangen. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass das sich ziemlich schnell auflöst dann im Gericht. Aber es war wirklich noch so um 12 war ja die Urteilsverkündung. Und ich glaube um 2 oder sowas hat sich dann langsam aufgelöst. Die Öffentlichkeit ist dann relativ lang, würde ich sagen, noch dort geblieben.
Und wie hat sich der Angeklagte verhalten? Oder er hat ja die ganze Zeit in den vorherigen Verhandlungstagen immer nur auf seine Hände geschaut und sehr regungslos und teilnahmslos auch so diesem Geschehen folgt. Wie war das dann, als dann wirklich über seine Zukunft entschieden wurde?
Also da muss ich sagen, habe ich gesehen, auch wenn andere gesagt haben, das war nicht so. Er hat kurz hochgeschaut, weil der Richter hat ja dann auch seinen Namen gesagt, hat das Urteil verkündet und er hat kurz den Kopf gehoben und in die Richtung des Richters geschaut. Aber ansonsten war der wirklich wieder, ja, wie wenn er gar nicht im Saal anwesend gewesen wäre. Und auch als er in den Gerichtssaal reingeführt wurde mit den ganzen Ketten am Körper, damit er nicht abhauen kann, da war schon so eine kleine Drängelei, Boxerei vor der Glasscheibe, also dass die Leute ja einen guten Winkel bekommen und ich so 1,68 winzig klein im Vergleich zu so 2 Meter Kameramännern versucht da mich durchzuquetschen, um ein Foto zu machen, was dann natürlich nicht wirklich geklappt hat, weil wie will ich mit meinen kurzen Armen über so eine 2 Meter Mann mein Handy halten?
Hättest du durch die Beine durchgemacht?
Ja, ich hätte mich echt wirklich, das wäre besser gewesen, aber da hatte ich auch Angst, dass so eine 50 Kilo Kamera auf mich drauf fällt. Nee, aber er war tatsächlich wieder sehr passiv und nicht anwesend.
Hat eigentlich sein Anwalt sich da noch geäußert gegenüber irgendeinem Medium?
Nee, der war auch tatsächlich dann uninteressant, würde ich sagen. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der ihn wirklich befragen wollte. Wir sind dann alle auf die 3 Anwälte der Nebenklage zugestürmt und jeder hat versucht, sein Mikro besonders nah und ja die beste Aufnahme zu bekommen. Also es ist wirklich wie so eine Rangelei. Ich habe mich gefühlt wie bei Aldi, Schlussverkauf, irgendwas geht weg. Nee, aber der hat nichts gesagt, sich nicht geäußert. Das waren vor allem die Anwälte der Eltern und des Jungen. Und die haben auch sehr direkte Worte gefunden, finde ich.
Du hast das ja für uns aufgenommen und ich würde sagen, wir hören jetzt mal in den ersten O-Ton.
Genau, also die erste Aufnahme ist von Martina Fuchs Andoni, also die Anwältin des Vaters.
Da hören wir jetzt mal rein, was sie zu diesem Urteil zu sagen hat.
Mein Mandant ist der Vater des getöteten Kindes und das Urteil, ungeachtet der Höhe irgendeines Strafmaßes, wird von ihm wahrscheinlich so hingenommen werden, denn sein Kind wird nie wieder aufstehen und mit ihm spielen. Aber die Prozessführung durch den Vorsitzenden war sachlich und der Sache angemessen. Angeklagt war der Täter von diversen Diebstählen und Sexualdelikten, dem ein Tod des Kindes nicht nachweisbar war, schon vor Verhandlungsbeginn. Was ich mir gewünscht hätte, wäre für meinen Mandanten, dass Fragen, die nicht nur an die Staatsanwaltschaft oder an das Gericht gerichtet waren, sondern insbesondere auch an Zeugen aus dem Kinderheim, ausführlicher hätten beantwortet werden können, um den Eltern, dem Vater wie der Mutter, vielleicht die Möglichkeit zu geben, einen Abschluss besser zu finden, als es jetzt möglich ist.
Dann wollten wir noch von ihr wissen, wie denn ihr Mandant, also der Vater des getöteten Mädchens, damit umgeht, dass die Todesumstände seiner Tochter nicht ganz geklärt wurden.
Ich habe mit dem Kindsvater die Akte besprochen. Einzelheiten wollte er nicht wissen und sollte er aus Sicht der Verteidigung oder der Nebenklagevertretung, weiß Gott, auch nicht wissen. Niemand sollte einen Obduktionsbericht seines Kindes lesen müssen. Aber die Tatsache, dass es zu einem Tod kam, dem ein furchtbarer Missbrauch voranging, eine Vergewaltigung sozusagen, macht die Sache bestimmt nicht leichter. Die Tatsache, dass in diesem Verfahren der Tod von nicht behandelt werden konnte, das wird ihn schwer treffen und das wird einen Abschluss, genau wie für die Mutter des Kindes, nur in Teilen bewirken.
Die Aussagen des Jungen wurden für das Urteil nicht gewertet. Wir haben die Anwältin nach ihrer Meinung dazu gefragt.
Das war korrekt nach den Gutachten und nach dem, was wir auch sehen konnten, wie dieser Junge behandelt wurde in den Vernehmungen oder im Rahmen dieser Vernehmungen und welche Ergebnisse diese Vernehmungen nur erzielt haben. Aber wie gesagt, im Nachhinein, in der Nachschau drauf zu blicken, ist natürlich für uns wesentlich einfacher als in der Hitze des Gefechtes der Ermittlungen. Ich verstehe, dass die Polizei unter einem erheblichen Druck stand, Ergebnisse zu liefern. Nur sollte aus diversen früheren Verfahren, also zum Beispiel hier in unmittelbarer Nähe Peggy oder Ähnliches, vielleicht vorher mal nachgedacht worden sein, wie man an ein Kind herangeht, um die Aussagen zu verwerten oder ein verwertbares Ergebnis zu erhalten. Denn das wäre für die Eltern mit Sicherheit leichter gewesen.
Und die zweite Aufnahme ist Lutz Rittmann, also der Anwalt der Mutter.
Ja, sehr gemischte Gefühle. Dass meine Mandantin mit so einem Urteil nie zufrieden sein kann, ist verständlich. Wenn so ein Kind auf so grausame Weise stirbt, gibt es in so einem Strafverfahren eigentlich keine Genugtuung, kann es wohl auch nicht geben. So dass es, hört sich jetzt vielleicht unverständlich an, für meine Mandantin wahrscheinlich nicht so wichtig ist, ob sie jetzt 7 Jahre gab oder wie die Staatsanwältin beantragt hatte, 10 Jahre. Wir verstehen, dass das Urteil so ausfallen musste, so oder ähnlich, 7 Jahre, 8 Jahre. Aber für meine Mandantin natürlich ein schwacher Trost.
Auch von ihm wollten wir wissen, wie er es bewertet, dass die Aussagen des Jungen für das Urteil nicht gewertet wurden.
Also ich verstehe das Gericht, dass sie es nicht gemacht haben. Nach dem sehr guten Gutachten, wie ich finde, von dem Professor Dr. May, konnte man nicht feststellen, dass die glaubwürdig sind. Er konnte keine Feststellung treffen. Der Professor Dr. May hat nicht gesagt, kann nicht so gewesen sein, sondern er hat gesagt, es ist nicht belastbar, was er gesagt hat, weil die Aussagen unter Druck, unter Vorhalten, durch Suggestivfragen entstanden sind und deshalb nicht wirklich belastbar waren. Und dann musste das Gericht jetzt so entscheiden. Das sehe ich auch so. Ich selber kann es mir mit Verlaub nicht wirklich vorstellen, dass der Tatbeitrag vom Angeklagten nicht höher war. Dass hier wirklich ein kleiner Junge unabhängig von irgendwas anderem auf die Idee gekommen sein soll, das Mädchen zu töten, fällt mir schwer. Aber ich sehe ein, dass das Gericht es so unterstellen musste, im Zweifel für den Angeklagten.
Dann haben wir uns noch gefragt, ob so die Frage, wer das Mädchen getötet hat, für immer offen bleibt.
Na, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Tötung selbst vom erfolgt ist, aber die Frage ist halt, war er wirklich da so initiativ oder hatte der Angeklagte nicht einen größeren Beitrag? Das werden wir aber nicht mehr erfahren, wie überhaupt einige Fragen halt sehr offen bleiben. Also das Gericht hat da eingangs gleich Feststellung getroffen, warum keine Aufklärung in die Richtung erfolgt ist. Ich verstehe das auch, dass für das Gericht die Frage nicht so entscheidend war für Strafmaß, wie es zu dieser fürchterlichen Tat kommen konnte. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Eltern, die Öffentlichkeit, für die Sie hier stehen, hatte natürlich schon ein sehr großes Interesse daran, wie es überhaupt dazu kommen konnte, wie es in einem Jugendheim so sein kann, dass da ein zum Schutz dort untergebrachtes Mädchen dort getötet wird. Also das sind schon Fragen, die jetzt offen bleiben. Nochmal, ich verstehe, dass das Gericht hier nicht das in diesem Verfahren aufklären wollte und konnte. Da läuft ein anderes Verfahren. Weiß nicht, ob aus dem viel rauskommen wird. Aber für meine Mandantin, ja, für beide Eltern ist es schon sehr bitter und etwas unbefriedigend. Ich habe auch eins nicht verstanden. Wir haben jetzt heute den 10. Verhandlungstag gehabt. Und viele, viele Stunden, wo auch nicht alles wirklich wichtig war, dass die Staatsanwaltschaft meiner Kollegin Fuchs-Andoni, ich habe deswegen schon gar keine Fragen mehr gestellt, so schroff ins Wort gefallen ist und Fragen unterbunden hat an die Mitarbeiter des Jugendheims, habe ich nicht verstanden. Da hätte man ein bisschen gelassener, ein bisschen geduldiger sein können, auch wenn es nicht vielleicht direkt zur Tat dazugehört hat. Aber ja, es hätte, glaube ich, nicht wirklich wehgetan, hier ein paar Fragen zuzulassen. Denken wir mal dran, die Zeugen aus dem Jugendheim, der Heimleiter, die haben hier mit sehr kritischen Fragen gerechnet. Die waren durch einen Anwalt begleitet. Die haben sich einen Zeugenbeistand hier mit reingenommen und sind dann aber letztlich gar nichts gefragt worden.
Und auch Michael Haslacher, der Anwalt des Jungen, hat eine klare Meinung zu diesem Urteil.
Das Urteil ist sehr milde ausgefallen. Entscheidend war natürlich, dass den Angaben des nicht geglaubt wurde. Der Sachverständige hat ja ausgeführt, dass die Vernehmungsmethoden so waren, dass nicht Erlebtes berichtet wurde, sondern dass er konstruiert hat und die Fragen so beantwortet hatte, wie er meinte, wie komme ich hier am schnellsten wieder raus. Das war halt das Riesenproblem. Ich habe mit dem Jungen selbst 4-mal gesprochen. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass mir eine auswendig gelernte Geschichte berichtet wurde. Frau Steffens-Enne, die das Gutachten für das Jugendamt ja schreibt, in insgesamt 50 Stunden mit dem kleinen Job gesprochen. Und ich bin auf dieses Gutachten sehr gespannt. Ich hatte das Gefühl, dass man nicht sagen kann, dass man heute keine Möglichkeit besteht mehr, Erlebtes und Konstruiertes zu trennen. Was mich vor allem gestört hat, ist, dass der aussagepsychologische Gutachter nicht ein Wort mit dem Betroffenen gesprochen hat. Also ich denke, das gehört zu den Mindestausforderungen eines seriösen aussagepsychologischen Gutachtens, dass man mit dem Betreffenden auch geredet hat. Das ist nicht passiert. Er war nur bei einer Vernehmung dabei. Da wundert mich natürlich auch, wenn das alles internationalen Standards nicht entsprochen hat, warum da nicht sofort interveniert wurde. Ja, das sind die Fragen, die ich habe. Und von daher, wenn dem Kleinen geglaubt worden wäre in diesem Punkt, dann wäre eine Tötungsbeteiligung natürlich nachgewiesen worden. Und das wäre in diesem Fall ein Verdeckungsmord gewesen. Und dann wäre das Urteil natürlich viel härter ausgefallen.
In diesem Zusammenhang interessiert uns natürlich auch, was eine Revision seinem Mandanten bringen könnte.
Ja, mein Mandanten, der hatte mir von Anfang an gesagt, wenn der Angeklagte, wenn der Einbrecher nicht erschienen wäre, wäre das Ganze nicht passiert. Ja, und allein möchte ich nicht als Täter dastehen. Ja, ich bin, das war eine Art Befehl, jetzt bringen Sie um, Sie verrät sonst. Und das hat er ernst genommen. Ich habe ja auch einen Beweisantrag gestellt, dass dieses Gutachten nicht den Mindestanforderungen eines aussagepsychologischen Gutachtens entspricht. Und wenn das ist ja abgelehnt worden und wenn der BGH das anders sieht, dann wird das Urteil aufgehoben.
Außerdem haben wir den Anwalt gefragt, wie es dem Jungen heute geht und wo er untergebracht wurde.
Der Mandant ist sehr weit entfernt von Hof untergebracht. Den Ort darf ich natürlich nicht verraten. Er wird sehr intensiv betreut. Er darf mit keinen anderen Kindern Kontakt haben, weil noch der Sicherheitsaspekt vorrangig ist. Er wird medizinisch jetzt auch behandelt. Und er hat Unterricht auch. Die Unterbringung ist hervorragend, kann ich nicht anders sagen. Ist auch nicht auch sehr, sehr teuer. Wir haben Hoffnung, weil er erst jetzt 12 Jahre alt ist, dass da noch was zu machen ist.
Wie geht es ihm denn?
Es geht ihm eigentlich ganz gut, ja. Ja. Er vermisst natürlich die Spielkameraden. Ja, das ist ja auch eine Strafe, mit Kindern nicht zu spielen, wenn man 11, 12 Jahre alt ist. Das wird aber ist nicht absehbar, wann das also möglich ist. Da muss man das Gutachten nur abwarten.
Er hat ja auch seine Ankündigung wirklich durchgezogen. Michael Haslacher ist in Revision gegangen.
Vor allem wegen der Bitte des Jungen. Also in den Aufnahmen hat man jetzt auch nochmal sehr gut die Stimmung gehört, würde ich sagen. Also die Anwälte waren ja auch nicht zufrieden mit dem Urteil. Auch wenn sie es nicht konkret so geäußert haben. Aber ich denke, es war allgemein in den Gesichtern zu erkennen. Und auch so in den... Kennst du das, wenn ein Raum von einer Energie gefüllt ist? Und du merkst es einfach, auch wenn du selber persönlich keine Meinung dazu hast, weil ich muss jetzt sagen, so 7,5 Jahre oder 10 Jahre, ja.
Ja, ist dann auch, also.
Also das Kind wird ja, so wie die Anwälte das dann auch nochmal gesagt haben, es wird ja nicht wieder lebendig. Und der Tod kann ihm ja nicht nachgewiesen werden. Es geht ja nur noch drum zu sagen, und dann gibt es ja auch dem Anwalt des Jungen vor allem drum, mein Mandant ist nicht alleine dran schuld. So die Last von seinen Schultern wegzunehmen, von dem kleinen Jungen, der eigentlich 12 Jahre ist und davon überzeugt ist, er hat es nicht aus eigener Intention herausgetan.
Genau. Also er sagt, dass der 26-Jährige ihn dazu gezwungen hat. Und was ja dann auch noch so dem Herrn Haslacher so ein bisschen aufgestoßen ist, dass dieser Gutachter, der ja dann auch die Glaubwürdigkeit seines Mandanten sehr heruntergestuft hat, also dass diese Aussagen, die er damals gegenüber der Polizei getätigt hat, nicht glaubhaft sind. Der Herr Haslacher hat ja dann auch kritisiert, dass dieser Gutachter, der die Glaubhaftigkeit des Jungen angezweifelt hat, vor allem diese Aussagen, die er damals gegenüber der Polizei getätigt hat, ja nicht wirklich verwertet werden können. Dem widerspricht Herr Haslacher wieder, beziehungsweise er kritisiert, dass der Gutachter keine Zeit mit dem Jungen verbracht hat, anders als die Gutachterin, die so ein bisschen die, ich sag mal, Gefährlichkeit des Jungen einschätzen sollte. Sie hat 50 Stunden mit dem Jungen verbracht. Der Gutachter soll lediglich die Aufnahmen, die dann eben bei der polizeilichen Vernehmung gemacht wurden, analysiert haben und daraufhin dann eben sein Gutachten erstellt haben. Und das kritisiert der Herr Haslacher und hat deshalb auch Revision eingelegt.
Und wir sind jetzt gespannt, wann der Prozess dann weitergeht, neu aufgerollt wird. Und je nachdem, wo das stattfindet und wann, werden wir euch auf alle Fälle wieder davon berichten.
Und ob. Es kann ja auch sein, dass der Bundesgerichtshof einfach der Revision nicht stattgibt. Dann ist das Urteil rechtskräftig. Und dann sind es 7,5 Jahre für den Angeklagten. Und immer noch ist die Frage, warum musste das Mädchen wirklich sterben? Und ja, ist, sag ich mal, der Haupttäter.
Wer trägt die Schuld daran?
Genau. Wenn du jetzt halt mit ein bisschen Abstand auf dieses Urteil zurückblickst, Maren, hast du mittlerweile eine Meinung, weil du jetzt gerade gemeint hast?
Wegen dem Strafmaß?
Ja.
Boah, ich muss sagen, ich habe mir eigentlich wegen dem Strafmaß jetzt keine Gedanken in der Hinsicht gemacht, weil ich davon ausgehe, dass der Revision stattgegeben wird. Und ich bin auf alle Fälle neugierig, wie dann die Aussagen des Jungen eingeschätzt werden. Weil dann wird ja auf alle Fälle nochmal das Strafmaß angepasst. Und ja, ich weiß nicht, ich versuche immer beide Seiten zu sehen und ich versuche zu verstehen, wie geht's den Eltern des Mädchen. Also ich möchte und kann mir das eigentlich auch gar nicht vorstellen, aber man schweift dann doch schon immer ab. Und auch als das Urteil verkündet wurde, habe ich gedacht, oh Gott, wie denken sie drüber, wenn es ja bekannt gegeben wird, wenn sie davon erfahren. Und dann habe ich auch versucht, den Jungen zu verstehen, weil es heißt ja auch, er darf mit keinen Kindern spielen, ist eingesperrt. Dann denke ich mir auch wieder, an sich hat er ja schon eine schwere Kindheit gehabt. Ist das das Richtige? Was kann man da machen? Solche Sachen und auch den Angeklagten, weil, also ich möchte in keine Haut stecken. Und dann sich eine Meinung drüber zu bilden, ist schwierig, weil es doch ein sehr emotionales und polarisierendes Thema ist, weil es um Kinder geht. Es ist, ich weiß nicht, kommt dann auch immer auf meine Tagesstimmung ab, wie ich dann das Ganze beurteilen würde.
Ja, geht mir genauso. Also du warst ja dann doch häufiger direkt im Gericht. Wir haben ja dann danach auch noch weiter, sag ich mal, über das Erlebte gesprochen. Und ich muss auch sagen, das war jetzt halt so ein Fall, der mich dann doch mehr beschäftigt hat, als ich dachte. Also wir beschäftigen uns ja jetzt auch hier im Podcast mit grausamen Taten. Und natürlich kann man auch keine miteinander vergleichen, weil jede ist auf ihre Art schlimm. Aber trotzdem ist es halt wirklich was anderes, wenn man da in diesem Gerichtssaal sitzt und dann aber auch so ein bisschen so durch diese anderen, sag ich mal, Kollegen, Medienvertreter auch immer so geleitet wird, weil man sich da dann irgendwie draufstürzt und O-Töne einfängt und irgendwie versucht, da möglichst schnell seinen Artikel rauszubringen. Und dann erst im Nachhinein wirklich realisiert, was man da jetzt gehört hat, was man gesehen hat und was passiert ist. Manchmal, auch wenn ich mit Freunden drüber rede, merke ich, dass es dann immer noch so ein bisschen Zeit braucht, auch um das zu verarbeiten. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie es dann halt wirklich den Leuten geht, die davon direkt betroffen sind.
Ja, ich finde, das ist auch so ein Auf und Ab gewesen. Also an einem Tag hast du, also am ersten Tag haben wir uns gedacht, ich spreche jetzt mal für uns, nehme ich mir einfach raus. Also man hat sich gedacht, dass der 26-Jährige super unschuldig, fragil und empfindlich und super verletzlich auch ist, so wie er aufgetreten ist, gesessen ist. Da hat man sich gedacht, so, boah, krass, was muss das für ein Junge gewesen sein? Was muss da passiert sein? Und dann ist aber jeden Tag so ein Stück mehr an Wahrheit, würde ich jetzt sagen, rausgekommen. Und du versuchst ja dann, durch die ganzen subjektiven Eindrücke ein objektives Bild zu erschaffen und zu sagen, so war das. Und es schafft man aber irgendwie auch nicht.
Ich habe ja auch in Folge 1 kurz mal angerissen, dass dann, wenn diese Einlassung vorgelesen wird und dann alles so in dieser Perspektive von dem Angeklagten ist, dass ich dann mich schon auch erwischt habe, dass ich mir dachte, oh, der Arme. So, das.
Ja, voll.
Und dann, eben wie du schon sagtest, dann hört man andere Versionen und dann muss man das so einordnen. Und es passiert auch immer so viel. Also die Tage sind ja dann schon recht lang und dann passiert am Vormittag was und am Nachmittag sagt jemand anderes aus, der dann das irgendwie nochmal anders einordnet und dann muss man auch gucken. Also das fällt mir, sag ich jetzt mal so als Zuhörer, schon schwer. Ich möchte nicht wirklich in der Haut stecken, um da dann am Ende das entscheiden zu müssen. Natürlich haben die Akteneinsicht und haben dann da auch wirklich alles vorliegen. Aber ja, es ist so viel, was da dann irgendwie berücksichtigt werden muss. Und am Ende geht es ja um die Zukunft eines Menschen.
Sogar zwei Menschen.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das ist jetzt auch mal ein anderer Fall gewesen, weil er war nicht abgeschlossen. Wir konnten uns nicht das Gesamtbild des Falles vor der Podcastaufnahme anschauen, sondern wir haben das so mit aufgenommen und erst im Nachhinein jetzt gesehen, was jetzt auch noch nicht abgeschlossen ist, weil es läuft ja immer noch weiter, was könnte passiert sein. Und davor war ja meistens schon, okay, wir haben die Einsicht in die geschwärzten Akten vom Gericht, wir kennen die Anklageschrift, das Urteil und solche Sachen und das ist jetzt schon mal was anderes gewesen.
Das stimmt.
Belastender. Wir werden euch berichten, wenn wir wieder mehr davon wissen.
Aber jetzt geht's dann wieder weiter mit unseren normalen Folgen. Als nächstes folgt ein historischer Fall.
Sehr interessant, muss ich sagen. Also wir arbeiten gerade nebenbei dran. Lasst euch überraschen.
Und falls ihr noch irgendwie Fragen oder auch Gedanken zu der Sonderreihe jetzt habt, könnt ihr uns gerne weiterhin schreiben auf Instagram oder per Mail an tödlicheoberpfalz@oberpfalzmedien.de. Wir freuen uns immer über Feedback. Folgt uns, um keine Folge zu verpassen. Und danke, Maren, dass du mit mir hier diesen Fall besprochen hast.
Ich möchte mich bedanken. Es war sehr interessant und auch wichtig, um das Ganze nochmal zu besprechen und zu verarbeiten selber.
Stimmt. Dann bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns.
Ciao.